Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Wulff steht auch nach dem Fernsehinterview gestern in der Kritik. Aus Sicht der Oppositionsparteien ist es Wulff nicht gelungen, alle Fragen zum Hauskredit und zu seinem Umgang mit den Medien aus dem Weg zu räumen. SPD, Grüne und Linkspartei sehen nun Bundeskanzlerin Merkel am Zug. Für Aufsehen sorgte heute ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen Wulff und der Bild-Zeitung. Bild bestreitet die Darstellung des Bundespräsidenten, er habe eine Berichterstattung über seinen Hauskredit lediglich verzögern und nicht verhindern wollen.
Es hallt gewaltig nach, das Interview des Bundespräsidenten. Die Reaktion der Presse ebenso gemischt wie die der Politik, je nach Lager.
Ich glaube, der Bundespräsident hat alles zur Aufklärung beigetragen, was notwendig ist. Der Ruf nach noch mehr Blut von einigen wenigen sollte nicht dazu beitragen, das Amt zu beschädigen.
Auch nach dem Fernsehinterview bleiben alle wichtigen Fragen unbeantwortet. Der Präsident hat seine Glaubwürdigkeit verloren.
Ich glaube, mit dem Interview gestern hat er sich noch tiefer reingeritten und verstrickt.
Schon entstehen neue Fragen. Gestern hatte Wulff gesagt, mit seinem Anruf habe er den Bildbericht zu seinem umstrittenen Hauskredit nicht verhindern, sondern verschieben wollen. Der Hauptstadtbüroleiter der Bild widerspricht in einem Radiointerview.
Klar war das Ziel dieses Anrufes, die Absicht und das Motiv, diesen ersten Breaking-Bericht über die Finanzierung seines privaten Hauses zu unterbinden.
Aussage gegen Aussage. Bild will den Mailbox-Anruf veröffentlichen und bittet Wulff in einem offenen Brief um Einverständnis. Der Bundespräsident schreibt ebenso öffentlich zurück. Die in einer außergewöhnlich emotionalen Situation gesprochenen Worte waren ausschließlich für sie und sonst niemanden bestimmt. Dabei sollte es aus meiner Sicht bleiben. Die Bild-Zeitung verzichtet daraufhin auf die Veröffentlichung. Wulffs Anwälte haben mittlerweile Fakten zu seinem Hauskredit und seinen Urlaubsreisen zusammengestellt. Lob dafür aus der eigenen Partei.
Wer Fehler einräumt, um Entschuldigung bittet, erklärt, auch was er selbst dazugelernt hat, wie er weiter sein Amt versteht, dem wächst auch Glaubwürdigkeit wieder zu. Ich habe keinen Zweifel, dass er ein guter Bundespräsident auch weiterhin sein wird.
Morgen kommen die Sternsinger ins Schloss Bellevue. Der erste offizielle Amtstermin, wie jedes Jahr.
Zu den heutigen Reaktionen auf die Stellungnahme des Bundespräsidenten jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Das Echo auf sein gestriges Fernsehinterview ist sicher anders ausgefallen, als Bundespräsident Wulff es sich erhofft hat. Der große Befreiungsschlag, so wird es hier heute in Berlin gesehen, war das nicht. Das sieht man mittlerweile auch in Koalitionskreisen so, zumal die Auseinandersetzung des Präsidenten mit der Bild-Zeitung in der Hauptstadt zu weiteren Fragen führen wird. Wenn man den Text des heutigen Schreibens von Christian Wulff an die Bild-Chefredaktion jedoch genauer anschaut, ist dort juristisch gesehen keine eindeutige Weigerung zur Veröffentlichung ausgesprochen. Es kann der Eindruck entstehen, der Bundespräsident wolle den Ball an die Bild-Zeitung zurückspielen. Durch deren Erklärung, den Text nicht zu veröffentlichen, bleibt dieser Komplex aber weiter ungeklärt. Der Bundespräsident muss dagegen damit rechnen, dass im Medienzeitalter der Text doch bald irgendwo veröffentlicht wird. Ruhe wird in den nächsten Tagen in Sachen Bundespräsident nicht einkehren, zumal heute Abend die BW Bank nach einem Bericht der Zeitung Die Welt der gestrigen Darstellung des Bundespräsidenten im Fernsehinterview über das Zustandekommen des Kreditvertrages teilweise widerspricht. Zurück nach Hamburg.
Weitere Hintergrundinformationen zur Diskussion nach dem Wulff-Interview finden Sie auf tagesschau.de. Die CSU-Landesgruppe hat ihre Klausur in Wildbadkreuth heute der Sachpolitik gewidmet. Dabei wurden auch Positionen bekräftigt, die in der schwarz-gelben Koalition umstritten sind. So halten die Abgeordneten am Betreuungsgeld für Eltern fest, die ihre Kinder nicht in eine staatlich geförderte Krippe schicken. Europapolitisch bleibt es bei der Drohung an die Adresse von Schuldenstaaten. Sie müssten notfalls mit dem Rauswurf aus der Eurozone rechnen.
Im abendlichen Schneetreiben ist es inzwischen ruhig in Kreuth, zumal bei vielen Politikern und Journalisten die Handys ausgefallen sind. Zurück zur Sachpolitik war heute das offizielle Motto des Tages. Klaus Regling, der Chef des Euro-Rettungsschirms, warnte davor, einzelnen Staaten mit Rauswurf aus der Eurozone zu drohen. Die CSU widerspricht.
Wir sind aber dezidiert der Auffassung, dass wir auch einen Weg finden müssen, dass die Eurozone selbst ein solches Verfahren in Gang setzt. Denn sonst würden sich die Gläubiger ja den Schuldnern ausliefern.
Differenzen auch mit diesem Gast. Während die CSU darauf drängt, mehr Ältere in Arbeit zu bringen, sieht Arbeitgeberpräsident Hund keinen Handlungsbedarf. Ein weiteres Projekt der CSU, das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen, lehnt er ab.
Wir sind seitens der Wirtschaft der Meinung, dass das dafür vorgesehene Finanzvolumen besser angelegt ist, wenn wir es in die verstärkte und weiter verbesserte Kinderbetreuung stecken.
Uns ist es viel wert, dass Eltern auch zu Hause ihre Kinder erziehen, und es muss dem Staat auch etwas wert sein.
Nicht nur in diesem Punkt zeigt sich die CSU-Landesgruppe in Kreut geschlossen, legt die Positionen für die nächsten Monate fest, auch im Blick auf kommende Wahlkämpfe.
Die CSU will sich schärfer profilieren, damit sie als eigenständige Stimme weiter wahrgenommen wird. Dazu setzt sie zum einen auf Wirtschaftskompetenz und eine harte Haltung gegenüber den Euro-Schuldenstaaten. Andererseits will sie das Thema soziale Gerechtigkeit nicht dem politischen Gegner überlassen.
Die FDP setzt bei ihrem Dreikönigstreffen morgen auf ein Signal des Aufbruchs. Landeschefin Homburger rief die Delegierten beim Parteitag der Südwest-FDP in Stuttgart zur Geschlossenheit auf. Die Zeit der Selbstbeschäftigung müsse beendet sein. Überraschend trat auch der designierte FDP-Generalsekretär Döring vor die Delegierten. Sein Verhältnis zu Parteichef Rösler sei nicht gestört. Er reagierte damit auf Aussagen gegenüber dem Magazin Stern. Döring hatte unter anderem gesagt, Rösler sei kein Kämpfer, sondern ein Wegmoderierer. Die Finanzlage der Kommunen hat sich im vergangenen Jahr zwar verbessert, grundlegende Probleme sind aber geblieben. Trotz gestiegener Gewerbesteuereinnahmen lag das Minus 2011 bei insgesamt 3 Milliarden Euro, teilte der Deutsche Städte- und Gemeindebund mit. Ein Grund dafür seien die Sozialausgaben. Sorge bereitet dem Kommunalen Spitzenverband auch der Anstieg kurzfristiger Kredite, mit denen viele Kämmerer ihre laufenden Ausgaben finanzieren.
Das Rathaus im Berliner Stadtteil Friedenau soll verkauft werden. Die Sanierungskosten kann sich der Stadtbezirk nicht leisten. Davon betroffen ist auch die Bücherei. Ein Beispiel, das der Deutsche Städte- und Gemeindebundpräsident auch aus anderen Kommunen kennt.
Wir sollen ja zum Beispiel dafür sorgen, dass Kinder lesen. Dazu braucht man Bibliotheken. Wir sollen dafür sorgen, dass Kinder Bewegung haben. Dafür braucht man Kinderspielplätze und Bolzplätze und Sportanlagen.
Doch genau dafür fehlt immer häufiger das Geld. Zwar seien die Einnahmen der Städte und Gemeinden gestiegen, dennoch fehlen 3 Milliarden Euro, die mit Krediten finanziert werden müssen. Ein Grund, die gestiegenen Sozialausgaben. 2002 lagen sie noch bei 28,2 Milliarden Euro. Im Jahr 2011 stiegen sie auf geschätzte 44,7 Milliarden. Noch größere Sorgen bereiten vielen Bürgermeistern das Bestreiten der laufenden Ausgaben.
Wir müssen inzwischen aber, und da sind wir bei über 44 Milliarden Euro angekommen, für ganz normale laufende Ausgaben, für Gehaltszahlungen, für Sachkosten, für Gebäudekosten und Ähnliches, Kredite aufnehmen. Und das ist eine Entwicklung, die ist höchst gefährlich für uns alle.
Ein Vorschlag des Städte- und Gemeindebunds, den Solidaritätszuschlag in der Zukunft anders zu verwenden.
Wenn er ausläuft, sollten wir ihn weiter erheben, dann damit aber den Kommunen nicht nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf helfen. Das wäre ein wichtiger Beitrag für bessere Bildung und bessere Infrastruktur.
Schon jetzt müssen Städte und Gemeinden täglich 20 Millionen Euro nur für Zinsen zahlen.
Die USA richten ihre Militärstrategie neu aus als Konsequenz von Milliardenkürzungen. Im Pentagon, dem Verteidigungsministerium, erläuterte Präsident Obama heute, wie und wo künftig Schwerpunkte gesetzt werden. Geografisch sollen die US-Militärs Asien und den Pazifik stärker in den Blick nehmen. Die Bodentruppen werden reduziert. Außerdem halten die USA nicht länger am Ziel fest, zwei Kriege gleichzeitig führen zu können.
Der Oberkommandierende persönlich im Pentagon. Barack Obama weiß, dass seine politischen Gegner nur darauf warten, ihm eine Schwächung von Amerikas Verteidigungsfähigkeit vorzuwerfen. Und so betonte er schon im zweiten Satz: Wir haben das am besten trainierte, geführte und ausgerüstete Militär der ganzen Welt aufgebaut, und so werde ich es beibehalten. Nach den erfolgreichen Bodenkriegen in Irak und Afghanistan, so Obama, müsse jetzt aber eine schlankere und flexiblere Streitkraft den neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Verteidigungsminister Leon Panetta nannte anschließend keine konkreten Zahlen, bestätigte aber, die Bodentruppen sollen verkleinert werden. Heer und Marines könnten, so Experten, über 70.000 Soldaten verlieren. Ausgleichen sollen das mehr unbemannte Systeme und eine bessere Aufklärung. Außerdem sollen Truppen schneller verlegt werden können. Zwei große Bodenkriege gleichzeitig sind damit nicht mehr zu führen, so Experten. Aber Panetta betonte, man könne auch weiterhin auf mehrere Konflikte gleichzeitig reagieren.
Weniger Soldaten, moderne Waffen, weniger Kriege. Die militärische Supermacht beginnt sich gesund zu schrumpfen. Betonung auf gesund. Denn George Bushs Kampf gegen den Terror hat Armee und Rüstungsindustrie gleichermaßen aufgebläht und alles war auf Pump finanziert. Allerdings, Barack Obama muss jetzt dieses schwierige Erbe mitten in einer schweren Rezession korrigieren und das wird weitere Jobs kosten.
Knapp drei Wochen nach dem Abzug der letzten US-Truppen sind im Irak bei einer Anschlagsserie mindestens 70 Menschen getötet und 140 verletzt worden. In der Hauptstadt Bagdad explodierten 4 Sprengsätze in überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtvierteln. An einer Kontrollstelle im Süden des Landes zündete ein Selbstmordattentäter eine Bombe.
Im Prozess gegen den gestürzten ägyptischen Präsidenten Mubarak hat die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe gefordert. Mubarak trage die Verantwortung für den Tod hunderter friedlicher Demonstranten, sagte der Chefankläger in seinem Abschlussplädoyer. Bei Massenprotesten von Regierungsgegnern waren vor einem Jahr in Kairo mehr als 840 Demonstranten getötet worden. Mit Orkanböen, Gewitter und heftigem Regen ist ein weiteres Sturmtief über Deutschland gezogen. In Bayern starb eine Frau bei einem Autounfall. Im Münsterland entgleiste ein Regionalzug, verletzt wurde niemand. An der nordfriesischen Küste droht eine nächtliche Sturmflut. Vielerorts machten auch Schneeverwehungen den Einsatzkräften zu schaffen.
Schneesatt in den Hochlagen. Im Harz sorgte Sturmtief Andrea dann auch noch für meterhohe Verwehungen. Skifahrer konnten den Neuschnee vielerorts noch nicht testen. Lifte und Seilbahnen, wie hier in Oberstdorf, standen wegen der Orkanböen still. Dauerregen und Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde fällten im Flachland unzählige Bäume. In Oberfranken starb eine Autofahrerin, als ein entgegenkommender Wagen von einer Böe erfasst wurde und mit ihrem Fahrzeug zusammenstieß. In Schleswig-Holstein spitzt sich die Lage seit dem Mittag zu. Dort können viele Flüsse das Wasser nicht mehr aufnehmen. Deiche drohen zu brechen, ganze Ortschaften zu überfluten. Und auch an den Küsten ist der Höhepunkt noch nicht erreicht. Tief Andrea drückt das Wasser mit der Flut weiter aufs Land. Die Behörden warnen vor einer Sturmflut in der Nacht.
Rodel-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner hat beim Weltcuprennen am Königssee ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Damit verteidigt die 28-Jährige ihre Weltcup-Gesamtführung. Auch bei den Herren gab es einen Sieg für das deutsche Team. Tobias Wendel und Tobias Arlt gewannen in ihrem Doppelsitzer und das bereits zum zweiten Mal in dieser Saison.
Felix Neureuther hatte nur mit dem Öffnen der Champagnerflasche seine Probleme. Ansonsten kommt der Patenkirchener im Slalom in dieser Saison immer besser in Fahrt. Beim Nachtslalom in Zagreb erreichte er mit Rang 2 sein bestes Ergebnis in diesem Winter. Zur Halbzeit noch auf Rang 4 gelang ihm auf der weichen und ruppigen Piste eine hervorragende Fahrt. Neureuther übernahm die Führung. Nach ihm kamen Lokalmatador Ivica Kostelic und der Schwede Myhrer nicht an seine Zeit heran. Erst Marcel Hirscher aus Österreich, der schnellste des ersten Durchgangs, rettete 29 Hundertstel seines Vorsprungs ins Ziel, gewann so vor Neureuther und Kostelic.
Xaver Unsinn ist tot. Der langjährige Eishockey-Bundestrainer starb im Alter von 82 Jahren. Unsinn prägte den deutschen Eishockeysport über Jahrzehnte. Als Spieler wurde er mit dem EV Füssen 8-mal deutscher Meister. Als Trainer führte er die Nationalmannschaft zu ihrem bisher größten Erfolg bei Olympischen Spielen, einer Bronzemedaille 1976. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 6. Januar.
Das Sturmtief über der Ostsee zieht weiter nach Finnland. Heute Nacht bleibt es zunächst noch windig. Kühle Luft ist eingeflossen, im Bergland, vor allem an den Alpen, schneit es kräftig. Dort an den Alpen können 20 cm Neuschnee dazukommen. Sonst in der Nacht weitere Schauer, vereinzelt auch Gewitter sowie Graupel. Auch am Tag schneit es an den Alpen noch kräftig, sonst stellenweise noch Schauer, im Bergland Schnee. Im Norden zeigt sich die Sonne recht häufig. In der Nacht bei Schauern mitunter noch schwere Sturmböen, auf den Bergen auch noch orkanartige Böen und Schneeverwehungen. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht minus 2 Grad an den Alpen und 5 Grad an der Ems. Am Tag 1 Grad im Süden und 8 Grad im Nordwesten. Windig bleibt es, aber nicht stürmisch. Am Samstag regnet es ab und an. Am Sonntag sind einige Regen, Schneeregen oder Graupelschauer unterwegs, im Bergland Schnee. Auch am Montag regnet es hin und wieder, die Schneefallgrenze steigt wieder an.
Die Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska, darin Aussage gegen Aussage, Wolf gegen Bild und FDP im Umfragetief, die neuesten Zahlen im ARD-Deutschland-Trend.